Kapitel 4, Vers 21. Die Verse 21 bis 31 bringen uns das vierte Bild, das Paulus in seiner Belehrung gebraucht, um den Galatern zu helfen, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Ich meine, ich habe heute Morgen vergessen, das dritte zu geben. Ich hatte begonnen zu sagen, dass Paulus dreierlei tut zwischen Einleitung und Schluss. Zuallererst in Kapitel 1 und 2 verteidigt er seine Autorität, das heißt, er legt die Grundlage für die Wahrheit. Gott ist die Grundlage für alle unsere Wahrheit. Und zweitens, in den Kapiteln 3 und 4 bringt er uns intensive Belehrung. Und dann in den Kapiteln 5 und 6 bringt er oder fordert er auf zur Weichenstellung. Also zuerst die rechte Autorität, dann die Belehrung aufgrund der Autorität und dann die Aufforderung, jetzt Stellung zu beziehen. Ein sehr schöner Vorgang, um diesen Menschen zu helfen. Wir sind also fast am Ende von dem zweiten Teil, wo er die Galater belehrt und ihnen hilft, auf die rechte Bahn wiederzukommen. Das vierte Bild, das er gebraucht, ist das Bild der rechten Mutter. Mit diesem Bild, in welchem zwei Mütter einander gegenübergestellt werden, eine falsche und eine rechte, leitet der Apostel den nächsten Abschnitt, der mit Kapitel 5 beginnt, in dem es um Weichenstellung geht, ein. In den Versen 21 bis 23 gibt er oder nimmt er Bezug auf einige geschichtliche Tatsachen und dann kommt er zur Anwendung. Wir lesen Vers 21 bis 23. Sagt mir, ihr, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr nicht das Gesetz? Dieses nimmt Bezug darauf, dass in den Gemeinden das Gesetz bzw. die Schrift gelehrt wurde. Es wurde, ähnlich wie in den Synagogen, alttestamentliche Schrift gelesen, aber als Evangeliumsmenschen, die zu Christus gekommen waren, den Messias hatten, haben sie dann mit der Zeit auch die Briefe des Paulus und neutestamentliche Evangelien gelesen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keine neutestamentlichen Schriften. Der Galaterbrief ist wahrscheinlich das erste Stück. Nein, Moment einmal. Das erste neutestamentliche Schriftstück dürfte der Jakobusbrief sein. Aber von Paulus haben wir dieses wahrscheinlich als ersten Brief. Das heißt, wir haben zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel. Der Jakobusbrief dürfte aber schon vorliegen, weil er wahrscheinlich geschrieben worden ist, bevor Paulus und Barnabas auszogen in Kapitel 13 der Apostelgeschichte. Und hier sind wir schon nach diesem Zeitpunkt. Also, es wird in den Versammlungen der Gläubigen Schrift gelesen und deshalb kann Paulus Bezug nehmen auf das Hören. Hört ihr nicht, was das Gesetz sagt? Jetzt zitiert er aus dem Text oder aus dem Teil der Schrift, aus welchem sie ihren neuen Gedanken beziehen. Paulus schlägt sie also gleichsam mit der eigenen Waffe. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hat. Was heißt das, wenn Paulus in Vers 22 denn sagt und von Abraham spricht, nachdem er in Vers 21 vom Gesetz gesprochen hat? Mit 21 sagt er, hört ihr nicht das Gesetz? Und jetzt tut er, als ob er aus diesem Gesetz zitiert. Aber aus welchem Buch zitiert er? Aus 1. Mose. Gehört 1. Mose zu dem Gesetz? Das Gesetz beginnt mit 2. Mose. Aber hier sieht man etwas, vernimmt man etwas von dem Gebrauch des Wortes Gesetz oder Torah. Die ersten 5 Bücher Mose sind für den Israeliten die ganze Tora, das heißt das Gesetz. Was danach kommt, das sind die Propheten und poetischen Bücher. Also 1. Mose wird auch Gesetz genannt, weil es einfach zu diesem Schriftkomplex gehört. Das ist insofern interessant für den Gebrauch dieses Wortes. Denn es steht geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte. Einen von der Magd, das heißt der weiblichen Sklavin, und einen von der Freien, das war die Sarah. Jedoch ist der von der Magd war, nach dem Fleisch geboren. Aber der von der Freien war, durch die Verheißung. Das heißt, als Abraham zur Hagar ging, hat er einen eigenen Plan verwirklicht, beziehungsweise den Plan von Sarai. Und als es soweit war, dass Sarah ein Kind kriegte, dann war es nach der himmlischen Verheißung. Gott selbst hatte das versprochen. Vers 24, welches als Bild dient, oder dies ist eine Allegorie, das heißt ein Bild. Jetzt kommt er zur Anwendung dieser geschichtlichen Tatsache. Denn diese sind die 2 Bündnisse. Jetzt spricht er von 2 Bündnissen. Übrigens, wir haben hier ein Beispiel vom Gebrauch des Wortes ist in der Bibel. Genau wie bei uns im Deutschen und wie in manchen Sprachen bedeutet das Wort ist nicht immer ein Gleichungszeichen. Wenn ich sage 2 plus 2 gleich 4, dann ist es eine genaue Gleichung. Aber wenn ich sage 2 Frauen sind 2 Bündnisse, dann habe ich nicht sagen wollen, dass die Frauen eine Sache sind, und zwar Bündnisse. Dann hätte ich sie entpersonalisiert. Da so hier heißt ist nicht Gleichung, sondern Bedeutung. Diese 2 Frauen stellen dar oder sprechen von 2 Bündnissen. So ein Gebrauch des Wortes ist haben wir oft in der Heiligen Schrift, genau wie wir das heute im Deutschen haben. Das heißt, wir haben einen metaphorischen Gebrauch, das heißt einen bildlichen Gebrauch des Wortes. Der eine Bund ist das heißt, bedeutet den, der vom Berge Sinai ist, der Versklavung erzeugt, welcher Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Für die, die es interessiert, die sich etwas für Theologen interessiert, an dieser Stelle haben wir ein Beispiel davon, wie Theologen manchmal geneigt sind, auf Abwege zu geraten. Theologen sind genauso abfällig für Abweichungen als andere Menschen, manchmal vielleicht noch mehr so. Wenn ein Theologe, ein schriftlicher Philologe, das heißt ein Sprachkundiger, liest, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien und etwas kundlich, des Arabischen kundlich ist, dann denkt er vielleicht, und manche haben das gedacht, man braucht nur einige Kommentare aufzuschlagen, dann begegnet einem das sofort. Man meint, Paulus wollte hier sagen, Hagar ist der Name für den Berg Sinai in Arabien. Dass Sinai in Arabien ist, im südlichen Teil, das ist klar. Aber ob Paulus sagen wollte, dass Hagar der Name dieses Berges ist, das ist eine zweite Angelegenheit. Zwar gibt es einen arabischen Namen für Sinai, der klingt fast so. Und es ist nicht unmöglich, dass der Name von Sinai, dass von einigen Stämmen er tatsächlich Hagar genannt wurde, beziehungsweise Agar. Aber es ist zu bezweifeln, das heißt, wir können das nicht mit Bestimmtheit sagen. Und was viel wichtiger ist, es ist nicht notwendig, dieses anzunehmen. Vielmehr scheint es der Fall zu sein, dass Paulus immer noch beim Bild ist und jetzt dieses Bild zum Abschluss bringt und sagt, Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien. Das heißt, auf Sinai wurde das Gesetz gegeben und das entspricht der Magd Hagar von den 2 Frauen Abrahams. Er entspricht dem gegenwärtigen Jerusalem. Sie ist mit ihren Kindern, den Israeliten, in Versklavung. Das heißt, der größere Teil Jerusalems glaubt immer noch nicht an den Messias Jesus Christus und ist immer noch somit unter dem Gesetz und in Versklavung. Aber das obige Jerusalem ist frei, die Quelle des Evangeliums, wo Jesus hergekommen ist, wo der Heilige Geist hergekommen ist, wo wir hingehen, wenn wir sterben und so weiter. Die Stadt oben, von der auch in der Offenbarung dann die Rede ist. Das obige Jerusalem ist frei, welches unser aller Mutter ist und dessen Bürger wir sind, nach Philipper Kapitel 3. Wir sind Bürger des Himmelreichs, des Himmels, welches unser aller Mutter ist, denn es steht geschrieben, freue dich, Unfruchtbare, dies ist ein Zitat aus Jesaja 54, freue dich, Unfruchtbare, die du nicht gebierst, dies ist eine messianische Verheißung, brich aus in Jubel und rufe, die du keine Geburtsschmerzen zu leiden hast, weil der Kinder der Einsamen viele sind, mehr denn die Kinder derer, die den Mann hat. Und interessant, in Jesaja 44 ist die Begründung dafür, denn dein Mann ist der Schöpfer. Wenn eine Frau keine Kinder kriegen hat, dann hilft ihr das nicht, wenn sie einen fruchtbaren Mann hat. Aber wenn eine Frau die nicht Kinder kriegen kann, den Schöpfer zum Mann hat, dann fragt man nicht, ob die Frau Kinder kriegen kann. Der Schöpfer kann irgendetwas machen. Der kann aus dem Nichts etwas hervorrufen. So war es mit Sarai und so ist es mit Israel, dass im Grunde Gott nicht Frucht hervorbringen konnte. Als Jesus nach Israel kam, schaute er Israel an, wie wenn man zu einem Feigenbaum geht. Und er sah keine Frucht. Nur Blätter, und in Israel ist das ein Widerspruch. Wenn Blätter da sind, muss schon Frucht da sein. Die Blätter künden Frucht an. Und jetzt geht er, auch wenn es früh ist. Es gibt Stadien der Frucht, des Fruchttragens. Wenn Blätter da sind, dann ist ein Zeichen davon, dass Früchte da sein müssen. Jetzt gibt es einen Fall, wo Jesus so einen Baum sah. Und der diente dann als Bild für Israel. Jesus geht zum Baum, er sieht, es sind Blätter, alles ist schön, es ist in Ordnung, ja, es müsste jetzt Frucht da sein. Aber der Baum täuscht alle Menschen vor. Er erzählt allen Leuten, die vorbeigehen, ich habe Frucht, ich bin ganz in Ordnung. Und wenn man hinschaut, ist nichts da. Und so war es mit Israel. Tun als ob, Pharisäer, Schriftgelehrten und so weiter, alles intakt. Mose wird gelesen in den Synagogen, es wird nach dem Rechten geschaut, Widerstand gegen Rom, heidnischen Volk und so weiter. Eifrig für das Gesetz, aber nicht das, wonach Jahwe suchte. Jesus ist Jahwe in Menschengestalt und kommt und schaut nach seiner Frucht. Nichts da, nichts da. Aber, dann heißt es in einem anderen Bild, Jesus selbst erzählt dieses Bild, ein Weingarteninhaber kommt zu seinem Besitz und der Weingärtner ist da und er spricht mit ihm. Du, sagt er, da hast du doch den Feigenbaum. Das konnte vorkommen, dass man in einem Weingarten einen Feigenbaum gepflanzt hatte. Der bringt doch keine Frucht. Ich bin jetzt schon 3 Jahre vorbeigekommen, ich habe noch keine Frucht gesehen. Was ist hier los? Ja, das ist nun eben so. Der Feigenbaum ist nicht ganz in Ordnung. Ich habe schon vieles versucht und der bringt keine Frucht. Hau ihn ab, sagt der Mann. Der verbraucht nur den Erdboden. Die Weintrauben, die könnten diesen Boden gebrauchen. Und der Weingärtner, der ist ein Liebhaber seiner Pflanzen. Er ist verbunden mit ihnen, emotional. Und er sagt zu seinem Herrn, ich möchte noch 1 Jahr versuchen. Noch einmal rumgraben, ich werde jetzt gut rumgraben, düngen, mal sehen, ob er Frucht bringt. 1/4 Jahr. Und wenn er dann nicht Frucht bringt, gut, dann hauen wir nach. Gut, sagt der Weingarteninhaber, machen wir so. Er geht weg. Es gibt gute Schriftforscher, Bibelwissenschaftler, die sagen, Jesus sei nicht 3 Jahre auf Erden gewesen, sondern 4 Jahre. Und diese Geschichte hätte er nach 3 Jahren Aufenthalt in Israel erzählt. Und er selbst war noch 1 Jahr da. Eigentlich hätte nach 1 Jahr Israel gerichtet werden müssen, wie 70 nach. Aber warum nicht? Jesus wurde zum Baum für Israel und gab sein Leben anstelle des Feigenblocks. Der Feigenblock blieb stehen. Er wurde abgehauen. Aber nachdem Jesus sein Leben gibt, glauben viele an Jesus, auch aus diesem Israel, aber nicht alle. Und Paulus sagt, hält fest, die allgemeinen Israeliten, die haben Jesus immer noch abgelehnt. Und weil das der Fall war, ist das Gericht dennoch gekommen. Trotz dessen, dass Jesus sein Leben für das Volk gab. 70 nach Christus war es denn soweit. Das angekündigte Gericht kam und es war ein furchtbares. Das entspricht dem irdischen Jerusalem. Sie ist mit ihren Kindern in Versklavung. Aber das obige Jerusalem ist frei, welches unser aller Mutter ist. Denn es steht geschrieben, freue dich, Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich aus in Jubel und rufe, die du keine Geburtsschmerzen zu leiden hast. Weil der Kinder der Einsamen viele sind, mehr denn die Kinder derer, die den Mann hat. Aber wir, Brüder, sind nach der Art Isaaks Kinder der Verheißung. So wie Isaak ein Kind der Verheißung war, so sind wir es auch. Jedoch, gleich wie damals, der nach dem Fleisch geboren war, den verfolgte, der nach dem Geist war. Das heißt, Isaak wurde mit Hilfe des Heiligen Geistes, der im Leib von Sarai wirkte, sodass sie empfangen konnten. In diesem Sinne war Isaak ein Sohn des Geistes, nicht weil er wiedergeboren war. Der es nach dem Geist war, so ist es nun auch. Jedoch, was sagt die Schrift? Tu hinaus die Magd und ihren Sohn, denn auf keinen Fall darf der Sohn der Magd mit dem Sohn der Freien erben. Die zwei haben nichts miteinander. Und so sagt Paulus, haben Gesetz und Verheißung nichts miteinander direkt. Entweder ist man Kind des Gesetzes und versklavt, oder man ist Kind der Verheißung und man ist frei. Und hiermit führt er den nächsten Abschnitt ein. Nur fasst er noch einmal zusammen in Vers 31. Dann sind wir Brüder. Nicht Kinder einer Magd, einer Sklavin. Was sind Kinder einer Sklavin? Sklavin. Kinder sind, was die Eltern sind. War die Mutter eine Sklavin, dann waren die Kinder Sklaven. Paulus sagt, wir sind nicht als Christen Kinder einer Sklavin. Wir sind Kinder einer Freien und deshalb sind wir frei. Wir sind Kinder Gottes, der uns frei gemacht hat. Und davon war Sarah entwöhnt. Wir kommen zum letzten Hauptabschnitt. Der geht von Kapitel 5, Vers 1 bis zu Kapitel 6, Vers 10. Dies ist ein sehr interessanter Abschnitt. Nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch wegen des Aufbaus. Er ist ganz einfach, sehr einfach aufgebaut. Die ganze Passage, der ganze Abschnitt kann überschriftet werden, übertitelt werden. Aufforderung zur Weichenstellung. Das heißt, nachdem ich euch gezeigt habe, wo ihr dran seid, bitte ich euch jetzt zu wählen. Gesetz oder Christus. Gesetz oder Verheißung. Und so weiter. Zweimal tut er das. Zweimal fordert er auf zur Weichenstellung. Im ersten Abschnitt oder im ersten Teil dieses längeren Abschnittes, das sind die Verse 1 bis 15, da geht es um die Gegenüberstellung Freiheit, Sklaverei. Paulus fordert auf in Vers 1, stellt die Weichen, wählt. Wählt entweder die Freiheit oder die Sklaverei. Aber er hilft ihnen in dieser Wahl, auf zweierlei Art und Weise. Einmal theoretisch und dann praktisch. In beide Male, beim zweiten Abschnitt, der mit Vers 16 beginnt und dann bis Kapitel 6, Vers 10 geht, da geht es um den Gegensatz Geist und Fleisch. Paulus fordert also zweimal auf, stellt die Weichen, entweder Freiheit oder Versklavung. Entweder Geist oder Fleisch. Ihr könnt wählen. Ich habe euch aber gezeigt, worauf es ankommt. Beide Male, ob er nun über Freiheit und Sklaverei spricht oder Geist und Fleisch, geht er gleich vor. Zuerst eine Aufforderung in einem ersten Vers, also im ersten Teil Vers 1, im zweiten Teil Vers 16. Darauf gibt er eine Bekräftigung seiner Aufforderung mittels drei Hinweise. Dreimal weist er hin auf etwas und bekräftigt so seine Aufforderung. Und dann kommt ein dritter Teil, in welchem er praktische Hilfestellung gibt. Ganz praktische Hilfeleistung. Also, wir sind beim ersten Thema, Freiheit oder Sklaverei. Die Aufforderung haben wir in Vers 1. In der Freiheit, mit welcher Christus uns befreite, steht also fest. Und lasst euch nicht wieder in einem Joch der Versklavung festhalten. Da haben wir es. Wählt die Freiheit, nicht die Sklaverei. Aber eins von beiden müsst ihr wählen. Jetzt verstärkt er seine Aufforderung mittels drei Hinweisen. Erster Hinweis ist auf das, das auf dem Spiel ist. Er weist hin auf das, was in dieser Wahl zwischen Freiheit und Versklavung auf dem Spiel ist. Das sind die Verse 2 bis 4. Merkt es, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr beschnitten werdet, wird euch Christus überhaupt nichts nützen. Ich bezeuge wiederum einen jeden, der beschnitten wird. Er ist schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid dann abgetrennt von Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist auf dem Spiel. Das Heil ist auf dem Spiel. Jetzt kommt der zweite Hinweis. Ein Hinweis auf das, worauf es im Leben des Christen ankommt. Worauf kommt es im Leben des Christen letztlich an? Denn mittels des Geistes aus Glauben warten wir mit Zuversicht auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Das ist eines der schönsten Stellen im Galaterbrief, weil er ebenso prägnant ist. Er zeigt uns, worauf es letztlich ankommt. Bei Paulus kommt es immer wieder auf zweierlei an. Das heißt, er erwartet zweierlei beim Gläubigen, wenn das Glaubensleben gesund sein soll. Erstens Glauben, zweitens Liebe. Warum diese zwei? Glaube ist der Schlüssel der Beziehung zum Retter. Liebe ist der Inhalt der Beziehung. Glaube schließt die Tür auf zur Liebe. Liebe ist die Fülle. Darum geht es eigentlich in unserer Beziehung. Ist diese Liebe gesund, dann sind wir geistlich gesund. Aber über diese Liebe sagt die Schrift eine ganze Menge. Nur ist sie zusammengefasst in diesem einen Wort. Und drittens, noch ein drittes Wort ist hier erwähnt, und das ist der Geist. Das heißt, der Geist ist es, mit dem wir es zu tun haben. Wir haben es nicht nur mit uns selbst zu tun, sondern der Heilige Geist bewirkt Glauben und Liebe, sodass wir die rechte Beziehung haben. Es kommt also auf Glaube und Liebe an, aber auf den Geist, der diese beiden bewirkt im Leben eines Christen. Lassen Sie mich noch auf Vers 5 zurückkommen, und zwar auf den Begriff Hoffnung der Gerechtigkeit. In der 84er Ausgabe der Luther-Übersetzung heißt es wohl, wir hoffen auf die Gerechtigkeit. Das ist eine Umschreibung, die sprachlich nicht unmöglich ist. Ich habe das früher auch gemeint. Das würde also heißen, dass wir nicht nur in der Begegnung mit Jesus Christus, wenn wir bekehrt werden, gerechtfertigt werden, sondern auch, wenn Christus kommt und wir ihm begegnen. Denn das ist unsere Hoffnung. Die Schrift spricht von einer Rechtfertigung, die noch aussteht. In Offenbarung, das weiße Kleid wird uns geschenkt. Wir haben ein weißes Kleid, aber es wird uns noch geschenkt, eine Art Bestätigung. Dazwischen spricht Jakobus auch von einer Rechtfertigung des Gläubigen. Das heißt, der Gläubige wird an drei Stellen gerettet, mittels Rechtfertigung, in der Umkehr, im Glaubensleben und in der Vollendung. Das ist schriftgemäß. Aber an dieser Stelle glaube ich nicht, dass Paulus von einer künftigen Rechtfertigung spricht, sondern von einer Rechtfertigung, die wir alle als die Rechtfertigung verstehen in der Umkehr. Aber als wir zu Christus kamen und gerecht wurden, nicht nur gerecht gesprochen wurden, sondern gerecht gemacht wurden, wiedergeburt. Als das geschah, dann traten wir ein in eine Hoffnung. Denn das, was Gott für uns hat, ist nicht nur ein schönes Glaubensleben hier auf Erden, sondern das Eigentliche, das er für uns hat, ist noch zukünftig. Das wissen wir alle. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns hier zu helfen in unserer Not und Sünde zu vergeben, sondern er hat uns gerufen zu einer Hoffnung. Und diese Hoffnung ist die Hoffnung dieser Gerechtigkeit. Die Tatsache, dass wir gerecht geworden sind durch Jesus Christus, hat uns eingeführt in eine ewige Hoffnung. Mir scheint, dass das es ist, wovon Paulus hier spricht. Aber er sagt, es ist der Heilige Geist, der diese Hoffnung stärkt. Es ist der Heilige Geist, der mir hilft in all den Strapazen, in den Schwierigkeiten, in den Widerwärtigkeiten, in den Versuchungen. Er ist es, der mich stärkt, sodass ich die Hoffnung nicht fallen lasse, dass ich Tag für Tag dennoch hoffen darf, immer noch beten darf, trotzdem es schwer wird. Manchmal kann es furchtbar schwer werden. Man möchte verzagen, man möchte aufgeben. Und dann kommt wieder neuer Trost durch Gottes Verheißung und so weiter. Das ist der Heilige Geist, der am Werk ist in uns, ohne dass wir das vielleicht spüren. Aber er ist da, am Werk, in unserem Denken, hauptsächlich in unserem Denken. Er stärkt also die Hoffnung. Das ist, scheint mir, was Paulus hier meint. Und der Glaube ist durch die Liebe tätig, sagt er am Schluss. Darauf wäre ich gern eingegangen, aber es gibt so vieles, das man überspringen muss. Wir kommen zum dritten Hinweis. Zum dritten Hinweis, mit welchem er seine Aufforderung zur Weichenstellung bekräftigt. Dies ist ein Hinweis auf das Wesen des Evangeliumsrufes. Ich habe gesagt, wir wurden gerufen für eine Hoffnung. Nun spricht er von diesem Ruf und erklärt ihn. Wenn wir wissen wollen oder wenn wir fähig sein sollen, zu wählen zwischen Freiheit und Versklavung, dann müssen wir wissen, was das war, als Jesus uns rief. Zuerst gibt er uns einen Rückblick, dann einen Ausblick und dann eine Zusammenfassung. Zuerst haben wir den Rückblick. Ihr wart gut im Lauf. Wer hat euch abgeschnitten und angehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Gehorchen wollten sie. Aber Paulus sagt damit, dass ihr euch unter das Gesetz stellt, seid ihr ungehorsam, nicht gehorsam. Ihr seid der Wahrheit ungehorsam. Wer hat euch abgeschnitten und angehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet eigentlich, wer hat euch zurückgeschlagen? Das heißt, die Galater hatten angefangen zu laufen. Gott hatte sie gerufen und sie hatten angefangen zu laufen Richtung Hoffnung. Und unterwegs waren sie stillgeblieben und jemand hat sie zurückgeworfen, wie in einem Kampf, hat sie zurückgeschlagen. Wer war das, fragt Paulus. Dieses Überzeugtsein, das heißt, dieses überredet worden sein. Wer hat euch überredet? Wer hat euch da überzeugt? Diese Art von Überzeugung kommt nicht von dem, der euch rief. Gott hatte sie gerufen und der sie gerufen hatte, der hatte sie gerufen, nicht um hier wieder zurück zum Gesetz zu gehen, sondern in der Linie der Gnade weiterzugehen und die Hoffnung zu ererben. Paulus sagt, was ihr da erlebt habt, das kommt nicht von dem, der euch zu Jesus rief. Das ist was anderes. Das sind zwei Arten von Botschaft, die nichts miteinander gemeinsam haben. Dieses Überzeugtsein, kommt nicht von dem euch Rufenden, das heißt von dem, der euch rief. Besser wahrscheinlich Vergangenheitsform, ähnlich wie in Kapitel 3. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Irrlehre hat einen Einfluss auf das ganze Leben. Täuschen wir uns nicht. Natürlich hängt es von der Qualität der Irrlehre ab, aber hier ging es um eine starke Form der Irrlehre. Dessen, dass er so ernst gesprochen hat vorhin, sagt er jetzt, ich bin nicht davon überzeugt, dass ihr so weit gehen werdet, um euch überschneiden zu lassen. Wir haben eigentlich keinen Grund zu glauben, dass es schon so weit war. Wir haben Grund zu glauben, dass sie überzeugt waren, dass sie es tun sollten. Aber wir haben noch keinen Hinweis, glaube ich, im Galaterbrief, dass irgendeiner in Galatien sich wirklich hatte beschneiden lassen und zurückgegangen war zum Gesetz. Paulus hofft mit diesem Brief, es zu erreichen, dass niemand das tun wird. Was bringt er zum Ausdruck? Nun, Sie können sich vorstellen, dass das wiederum Mut macht, ja? Wenn Paulus so ein Vertrauen in sie hat, das stärkt natürlich. Ich bin in Bezug auf euch überzeugt in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Aber ich, Brüder, wenn ich noch Beschneidung verkünde, was werde ich noch verfolgt? Es kann sein, dass es Galater gab, die meinten, Paulus würde selbst sogar Beschneidung verkünden. Es gab auch Grund dafür, das eventuell anzunehmen. Aber man hat Paulus da nicht gut gekannt. Aber Paulus bringt hier ein Argument. Wenn ihr meint, dass ich Beschneidung predigen würde, dass ein Christ das tun sollte, bedenkt doch, warum werde ich denn verfolgt? Ich werde doch gerade von den Leuten verfolgt, die Beschneidung verkünden. Wenn ich Beschneidung verkünde, dann müsste ich doch gar nicht Verfolgung leiden. Aber ich leide gerade deswegen Verfolgung, weil ich sage, Christus genügt. Gerade deswegen leide ich Verfolgung. Ich sage, Beschneidung braucht man nicht, wenn man Jesus hat. Die Parallele wieder zur charismatischen Bewegung, wenn man Jesus hat, braucht man nicht noch etwas. Ja? Ob das nun eine Beschneidung ist oder etwas anderes, ja? Man braucht nicht noch mehr. Das ist dann ein Zusatz zum Evangelium und ein anderes Evangelium. Und eine neue Form von Werken eigentlich, weil man da harren und leisten muss, um das zu kriegen. Dann ist das Kreuz als Anlass zum Stolpern hinweggetan. Darüber stolperten die Juden, über das Kreuz Christi, die Kreuzigung Christi. Ich wollte, sie würden sich auch abschneiden, die euch aufwiegeln, denn ihr wurdet im Blick auf Freiheit gerufen, Brüder. Zwecks Freiheit wurdet ihr gerufen, aus der Sklaverei in die Freiheit. Das Wort in Vers 12 bedeutet nicht zerschneiden, sondern abschneiden. Das ist ein Wortspiel. Beschneiden heißt ein Körperteilchen wegschneiden. Und Paulus gebraucht einen alttestamentlichen Ausdruck, den es im Alten Testament oft gibt. Jemand wird, wenn er gottlos lebt, abgeschnitten vom Volk. Er kann getötet werden. Er ist kein Israelit mehr. Und Paulus sagt, und das sind harte Worte, aber er spricht als neutestamentlicher Prophet. Von Gott aus, dies ist die Gesinnung Gottes. So eifersüchtig ist er auf Christus. Mein Wunsch ist es, dass die euch von Christus wegbringen, um beschnitten zu werden, ich wünschte, sie würden sich selbst abschneiden, nicht nur beschneiden. So radikal ist er und so zeigt er ihnen den letzten Ernst in dieser ganzen Angelegenheit, worauf es eigentlich ankommt, was auf dem Spiel ist. Jetzt kommt die praktische Hilfestellung und diese Hilfestellung besteht darin, dass er Auskunft gibt über den rechten Umgang mit der Freiheit. Wenn ihr die Freiheit wählt, was ich euch nahegelegt habe zu tun, mit allem Ernst, wenn ihr die Freiheit wählt, dann zeige ich euch, was das heißt. Ganz praktische Hilfestellung gibt er ihnen über den rechten Umgang mit der Freiheit. Das sind die Verse 13b bis 15. Wir fangen also mitten in Vers 13 anzulesen. Allein, der erste Teil gehört noch zu Vers 12. Allein lasst die Freiheit nicht ein Vorwand für das Fleisch sein, sondern durch die Liebe leistet einander Sklavendienst. Denn das Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und verzehrt, seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Wer frisst, läuft Gefahr, aufgefressen zu werden, sagt Paulus. Er sagt, wer im Gesetz lebt, der hat es mit ungeheilter Lust zu tun. Das Gesetz sagt nur, lass dich nicht gelüsten. Verändert an diesem Trieb rein nichts. Kann ihn gar nicht bändigen. Sagt nur, du sollst ihn bändigen. Das Gesetz ist hilflos. Deshalb kann Paulus sagen, wer im Gesetz leben will, der kann furchtbar sündig leben. Weil er keine Kraft hat, das Gesetz zu halten. Er selbst ist, da steht er alleine mit all seinen sündhaften Trieben, von denen er gleich sprechen wird, wenn er von den Werken des Fleisches spricht. Deshalb dieses Wort in Vers 15. Aber wenn sie nach dem Geist leben, wenn sie die Freiheit wählen, dann sollen sie nicht meinen, dass das wieder ein neuer Vorwand ist, sich gehen zu lassen. Nein, wer die Freiheit wählt, ist nicht ohne Autorität. Freiheit ist hier relativ. Jeder Mensch ist immer Sklave. Die Frage ist nur, wessen Sklave ist. Jeder Mensch ist Sklave. Römer 6. Wer gerettet wird, wer Christ wird, tritt von einer Sklaverei in die andere. Es ist nur ein Herrschaftswechsel. Aber er bleibt unter Herrschaft. Nur, die zweite Herrschaft ist im Vergleich zur ersten lauter Freiheit. Aber er ist nicht ohne Regierung. Nur in diesem Lande lässt sich ganz anders leben. In früheren Zeiten, als die Glasnost noch nicht so durchgeschlagen hatte, war es natürlich etwas Furchtbares, durch den eisernen Vorhang zu gehen. Wenn man dort gewesen war und dann wieder zurückkam, man kam nicht in ein Land ohne Regierung, aber man kam in die Freiheit. Und ähnlich ist es mit einem Menschen, der aus der Sklaverei Satans kommt, aus der Bindung an sich selbst, und dann in einen anderen Bereich, in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Da ist Freiheit, aber weil er unter der Königsherrschaft ist, dessen, der ihn frei macht, das heißt, er schützt ihn. Aber er ist in diesem Schutz nur solange er sich dieser Regierung unterstellt. Dann ist er frei von der früheren Bedrohung. Aber das heißt dann, nach der Art des Königs zu leben. Nach der Art des Königs zu leben. Und diese Art ist in der Liebe zusammengefasst. Und hier gebraucht er wieder ein alttestamentliches Wort. Paulus zitiert dauernd aus dem Alten Testament, um den Galatern zu helfen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Übrigens merken Sie auch, das ist mir aufgefallen kürzlich, dass Paulus im Galaterbrief nicht nur den Einzelnen anspricht und ihm Hilfestellung gibt für sich allein, sondern immer wieder sieht Paulus den Gläubigen in einer Gemeinschaft und hilft ihm, auszukommen mit den anderen. Wir sind nie ganz allein als Christen da. Wir stehen in einer Gemeinschaft. In der Freiheit zu leben heißt für Paulus, Sklaven voneinander zu sein, Freiwillige. Jeder wird zum Sklaven des Nächsten. Das ist im Griechischen, steht Sklave da. Leistet einander in der Liebe Sklavendienst. Wie ein Sklave dient man dem anderen in Liebe. Aber das ist natürlich die höchste Freude, wie Bruder van der Maas schon vorhin sagte. Kapitel 5 zu kommen, denn Kapitel 6 ist ein kurzes Kapitel. Und dann können wir dann den Rest morgen machen. Ist es morgen?
Morgen Abend.
Der Rest, ja. Also gehen wir weiter. Wir kommen zur zweiten Aufforderung. Aufforderung zur Weichenstellung zwischen Geist und Fleisch. 5 Vers 16 bis 6 Vers 10. Wieder haben wir die Dreiteilung. Zuerst im 16. Vers, dem ersten, eine Aufforderung zur Weichenstellung. Dann haben wir die Bekräftigung mittels drei Hinweise auf drei Gegensätze. Und dann drittens haben wir praktische Hilfestellung. Dies ist ein längerer Abschnitt und vielleicht der wichtigste im ganzen Brief. Zuerst die Aufforderung, Vers 16. Aber ich sage, wandelt durch den Geist und ihr werdet gar nicht die Lust des Fleisches ausführen. Nach dem Wort wandeln kommt im Grundtext kein Vorwort. Aber wir können das dem Deutschen nicht so sagen. Der Paulus schreibt dort, wandelt und dann kommt Geist. Aber Geist im dritten Fall, was so viel heißt wie durch den Geist, auf Veranlassung des Geistes, mit Hilfe des Geistes. Es drückt sehr viel aus, aber im Deutschen wahrscheinlich ist das Vorwort, die Präposition durch, wahrscheinlich die beste, um das alles zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, wandelt unter Führung und mit Hilfe des Geistes. Unter der Führung des Geistes und mit Hilfe des Geistes. Wandelt durch den Geist, und wenn das geschieht, dann seid ihr auf einem Wege, wo ihr überhaupt nicht, das Wort ist hier stark, überhaupt nicht die Lust des Fleisches zur Ausführung bringen werdet. Das ist die Aufforderung. Nicht Fleisch, sondern Geist. Jetzt kommt die Bekräftigung. Und dieses geschieht mittels drei Hinweise. Der erste Hinweis ist ein Hinweis auf den Gegensatz in der Dynamik. Auf den Gegensatz in der Dynamik zwischen Fleisch und Geist. Beide haben eine gewisse Dynamik. Mein Fleisch und der Heilige Geist haben jedes eine eigene Dynamik. Und die zwei sind in Feindschaft miteinander. Das Fleisch gelüstet. Und dieses Gelüsten steht im Gegensatz zum Geist. Und den Geist gelüstet. Er hat Wünsche. Und diese Wünsche laufen diametral gegen die Wünsche des Fleisches. Diese zwei, Fleisch und Geist, widerstreben einander, kämpfen miteinander, kollidieren miteinander. So dass ihr selbst als Dritte nicht imstande seid zu tun, was immer ihr mögt. Kein Christ tut, was er will. Paulus sagt, entweder er tut, was sein Fleisch bestimmt, oder er tut, was der Heilige Geist bestimmt. Entweder er geht nach seinen eigenen Launen, nach seinen eigenen Trieben, oder er lässt sich vom Heiligen Geist bestimmen. Dieses Zweite, beides ist schwer zu verstehen und sehr schwer in kurzen Worten zu fassen. Aber lassen Sie mich ein wenig sagen über die Bestimmung des Geistes. Wenn man, weil das auch im Römerbrief so wichtig ist, in Römer 8, vom Heiligen Geist bestimmt zu sein, heißt nicht zu spüren, dass der Geist mich führt. Das war früher ein Missverständnis von mir. Als junger Mensch war ich sehr eifrig für den Herrn und wollte wirklich den Willen des Herrn tun, habe viel gekämpft. Und ich meinte, der Heilige Geist würde sich im Bereich meines Wahrnehmens melden. Und es hat viele Jahre gebraucht, Jahrzehnte, bis ich davon geheilt wurde und merkte, dass der Geist sich nicht notwendigerweise im Bereich meines inneren Wahrnehmens meldet, sondern in meinem Denken. Das heißt, ich werde sein Melden nicht notwendigerweise als etwas mir Gegenüberstehendes feststellen oder wahrnehmen. Gott wohnt durch Christus und den Heiligen Geist in mir, aber genauer in meinem Geist. Und dieser Geist, Gott selbst, ist mit meinem Geist verflochten. Und wenn der Geist, in meinem Denken da ist, und er sein Denken meldet, dann ist das normalerweise, wenn ein Christ normal lebt, gesund ist, geistlich gesund ist, dann ist das Denken des Christen durchtränkt vom Denken des Geistes. Und er denkt, es ist sein Denken, das mit dem er denkt. Das normale Christenleben läuft so ab, dass der Christ selbst denkt. Aber von der Schrift her weiß er, was er selbst nicht spürt, dass Gott selbst in seinem Denken ist und ihm hilft in diesem Denken. Selbst merkt er das nicht so. Ab und zu kommt es vor, dass er feststellt, ah, da ist ein Gegenüber. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, dass man sich vertieft in dem Gedanken, in der Gedankenwelt des Geistes. Und das ist die Schrift. Die Schrift ist das Denken des Geistes. Und wenn ich jetzt im Geiste zu Hause sein will und er in mir zu Hause sein soll, denn ich wohne in ihm und er wohnt in mir, dann habe ich in seinem Wort zu wohnen. Mein Denken muss im Wort Gottes gewurzelt sein, zu Hause sein. Mein Denken muss durchtränkt sein von Bibel. Ich muss zu Hause sein in der Schrift. In dem Maße ist der Geist zu Hause in mir. Und dann hat der Geist eine Gelegenheit, mein ganzes Denken zu prägen. Und dann werde ich bewahrt in der Versuchung über mein Verstehen hinaus. Ich merke gar nicht, wie sehr ich bewahrt bleibe. Dann. Ich merke dann auch nicht ganz, wie ich geführt werde. Ich treffe Entscheidungen vor dem Herrn, ich bete ja. Aber ich bin es, der die Entscheidung führt. Vor dem Herrn. Aber die ganze Zeit ist der Geist gleichsam hinter den Kulissen und hilft mir, die rechte Entscheidung zu treffen. In der Versuchung, in normalen Wahlen des Entscheidungen des Tages und so weiter. Soll ich heute einkaufen gehen? Soll ich einen Besuch machen? Soll ich einen Brief schreiben? Soll ich ein Buch lesen? Und so weiter. Ja. Die vielen Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Wenn wir vor Gott leben und mit Gott und im Wort, dann sind diese normalen Entscheidungen vom Heiligen Geist getragen. Für einen Pfingstler ist das langweilig. Das versteht sich. Weil er von einer anderen Ecke kommt. Er meint, dass das geistliche Leben abläuft mittels wahrnehmbarer Impulse. Und das ist fleischlich, weil es eben im Bereich meines Bewusstseins geschieht, meines Leibes. Fleisch heißt Leib, nicht Sexuallust. Fleisch ist die Dynamik meines Leibes als Einfluss auf meinen inneren Menschen. Und wenn jetzt jemand etwas im Bereich des Wahrnehmbaren erleben will, dann sucht er nach etwas im Bereich seines natürlichen Seins. Und das nennt Paulus Fleisch. Und so ist ein Charismatiker letztlich furchtbar fleischlich, bei allem geistlich sein wollen. Weil er etwas erleben will, dauernd erleben will. Und er steht auch unter Zwang. Sobald er meint, die Geistestaufe gehabt zu haben, wird sehr oft meistens von ihm erwartet, dass er in Zungen spricht. Aber fast kein Pfingstler kann in Zungen sprechen. Er sagt, er tut es, aber er kann das nicht. Das überrascht sich vielleicht. Glauben Sie niemandem, es sei denn, er es wirklich beweist, dass er in Zungen spricht. Glauben Sie niemandem, dass er in Zungen spricht. Das muss erst bewiesen werden, philologisch oder auf Tonband, klar und deutlich. Eher glaube ich es nicht. Weil es wissenschaftlich untersucht wurde, während vieler Jahre. Und amerikanische Philologen, die wissen, ob es eine Sprache ist oder nicht, die haben über kreuz und quer in Amerika wissenschaftliche Untersuchungen, Forschungen angestellt. Als Beauftragter der lutherischen Kirche von Amerika. Zuerst für einige Jahre, da wurde der Vertrag, glaube ich, verlängert auf 10 Jahre. Und dann hörte dieser Vertrag, wurde abgeschlossen. Sie gaben ihren Bericht dann haben sie noch selbstständig weitere Forschungen angestellt, über die 10 Jahre hinaus, und haben dann ein Buch geschrieben. Und sie sagen, wir haben nicht einen einzigen Fall gefunden von wirklichem Reden einer Sprache. Nicht einen Fall. Es gibt aber Leute, bei denen kommt auf übernatürliche Weise eine Sprache aus dem Munde. Das gibt es. Nur diese Männer haben nie eine angetroffen. Diese Leute sind unter Zwang. Sie müssen produzieren. Und Pfingstler sagen uns, wie das dann geschieht. Sie müssen dann etwas plappern. Und das kann man mit der Zeit so etwas an die Reihe anreihen. Es wird dann auch von ihnen erwartet, dass sie prophezeien. Und das kann ein furchtbarer Druck sein, eine furchtbare Belastung. Wir haben keine Ahnung von dem. Diese Leute scheinen so fröhlich zu sein. Aber schauen Sie einmal hinter die Kulissen. Was viele Christen in normalen Gemeinden nicht tun, sie können das auch nicht. Aber einige von uns haben die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe in Pfingstgemeinden gepredigt. Ich habe mir Freunde gehabt in Pfingstkreisen und so weiter. Bei uns war diese, in Kanada meine ich jetzt, nicht diese Polarisierung wie hier. Da war ein größeres Durcheinander, trotz verschiedener Lager. Und so war es möglich für uns Pfingstler kennenzulernen, ohne dass eine große Polarisation da war. Und man liest auch von ihren Erfahrungen und so weiter. Die stehen unter furchtbarem Druck zu prophezeien, zu leisten, was sie meinen, sie tun könnten. Das heißt, ihre sogenannten Gnadengaben in Tätigkeit zu bringen. Und einige stehen auch unter Druck, zu heilen. Das sind die drei Hauptgnadengaben, die sie meinen zu haben. Aber letztlich steht da sehr viel Fleisch dahinter. Nicht bei allen Pfingstern. Es gibt sehr viele Pfingstler, die meinen wirklich den Herrn, sind irregeführt an dieser Stelle zum Teil, aber die Mitte bei ihnen ist Jesus. Man muss auch unterscheiden. Genau wie bei den Adventisten und anderen. Es gibt Leute in den Sekten, in diesen Verirrungen, die sind selbst, trotz dessen, dass sie dort sind, innerlich eigentlich auf Jesus eingestellt. Das muss man wissen. Aber wir sprechen jetzt nicht von diesen, wir sprechen von der Lehre, von der Verirrung. Und da sind große Parallelen zu der Verirrung in Galatien. Obwohl äußerlich das zwei ganz verschiedene Lager zu sein scheinen, begegnen sie sich auf dem Gebiet des Fleisches. Aber neuerdings seit einigen Jahren auch auf dem Gebiet des, wie soll ich das jetzt sagen, der Ordnung oder des Gesetzes. Was neu ist seit vielleicht etwa 10 Jahren, ist, dass in charismatischen Kreisen ein großes Bedürfnis nach Autorität ist. Und eine neue Gesetzlichkeit ist eingezogen, die Kreise um sich zieht. Und diese Gesetzlichkeit ist viel stärker als Gesetzlichkeit sein oft ist in normalen, sogenannten strengen evangelikalen Gemeinden. Vielleicht meinen Sie, Ihre Gemeinde ist streng, ja? Passen Sie auf, dass Sie nicht in dieses Fahrwasser kommen. Wenn Sie da einen Hirten haben oder einen Apostel, der verfügt über Ihr ganzes Leben, der sagt ihnen, was sie tun müssen und so weiter. Dem sind sie unterstellt. Das ist noch etwas ganz anderes. Aber es war für mich sehr interessant, dieses zu beobachten, dass zuerst diese Freiheit, dieses Überbordwerfen von Bevormundung, man ist jetzt selbst ein Prophet, man darf jetzt selbst wählen, man ist selbst voll des Heiligen Geistes und das klappt irgendwie nicht und dann merkt man doch mithelfen zu müssen, dass die ganze Sache doch irgendwie eine Gestalt hat. Und dann geht man kehrt die Sache ins Umgekehrte um. Ja. Nun, jetzt bin ich doch über die Zeit, glaube ich, hinausgegangen. Wir wollen zusammen beten. Wir machen hier Strich. Herr, wir danken dir für deine Wahrheit und dass sie wirklich frei macht. Wir danken dir, Herr, dass sie uns nicht uferlos macht, nicht ohne Orientierung vereinsamen lässt. Danke, Herr, dass wir ein Zuhause bei dir haben, eine Geborgenheit. Wir sind zwischen 4 Wänden, aber diese Wände sind nicht ein Kerker, sondern der größte Freiraum, den es geben könnte, wo du Herr des Hauses bist. Hab Dank, Herr, dass du dir so ein Heil erdacht hast, das so gut zu uns passt, und wir könnten nichts Besseres wünschen, als bei dir aufgehoben zu sein. Hab Dank, Herr, dass du uns Jesus gegeben hast und den Geist, der uns dieses Heil gebracht hat. Amen.